Ja, guten Abend, herzlich willkommen. Ich bin Alina, ich arbeite hier auf Kampnagel und freue mich sehr, dass so viele Leute da sind. Es ist wirklich toll. Danke, dass ihr gekommen seid für dieses wichtige Thema. Ich wollte nur ganz kurz sagen, diese Veranstaltung heute findet im Rahmen einer neuen Reihe statt. Der erste Teil beschäftigt sich heute mit der Institution Polizei und wir werden andere Institutionen in den folgenden Monaten durchleuchten auf strukturellen Rassismus. Also wir haben geplant, die Institution Theater, Museum, Schule. Also eigentlich ist die Reihe leider unendlich fortsetzbar. Wir fangen heute erstmal an mit dem Thema Polizei, was ein sehr dringendes gerade ist. Und das Ganze findet statt im Rahmen unter anderem der Initiative Die Vielen, bei der sich im November über 100 Kulturinstitutionen aus Hamburg gegen Rassismus und gegen Recht zusammengeschlossen haben. Das wurde hier von Kampnagel aus koordiniert. Und ja, wir freuen uns sehr, dass das heute stattfindet, dass du unsere Einladung angenommen hast. Und ich würde gleich weitergeben. Du kannst dich ja selbst vorstellen. Genau.
Ja, schönen guten Abend. Es ist wunderbar, dass so viele Leute gekommen sind. Das ist für uns von der Anwohnerinitiative Balduin-Treppe relativ ungewöhnlich. In St. Pauli Süd, das will man nicht glauben, erstmal ist die Resonanz sozusagen auf unsere Suchbewegung nicht so, dass die Mehrheit der Bevölkerung jetzt plötzlich hinter uns steht. Und von daher bin ich ganz froh, dass das, also für mich ist es ganz gut zu sehen, dass hoffentlich so viele wohlwollende Augen auf uns, auf mich gerichtet sind. Ich bin ein Teil der Anwohnerinitiative Balduin-Treppe. Wir haben uns gegründet nach dem Tod von Yahya Jabi. Da sage ich vielleicht ganz am Schluss nochmal was dazu, aber es gab einen konkreten Anlass. Und ich muss ehrlich zugeben, dass dieser Vortrag jetzt nicht extra für heute gemacht worden ist, sondern so einen Zwischenstand darstellt einer Suchbewegung, wo denn der Rassismus drin steckt in den polizeilichen Maßnahmen in St. Pauli Süd. Ich werde mich dabei nicht nur mit der Polizei beschäftigen, vielleicht also auch nur zum Teil mit der Polizei. Da gibt es auch noch andere Referentinnen, die das vielleicht dezidierter machen können. Aber bei der Suche nach dem Rassismus sollte man eben bei der Polizei auch nicht stehen bleiben. Das ist zumindest so ein Teil unserer Wahrnehmung. Zu mir als Person. Ich wohne seit ungefähr einem Jahrzehnt in St. Pauli Süd, seit ungefähr 20 Jahren in Hamburg und bin in Ost-Berlin geboren, in Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Vielleicht so viel dazu, jetzt gestrandet in St. Pauli. Anwohnerinitiative Balduin-Treppe. Nein, bitte seht mir das nach, dass so mit, also zum einen wird die Veranstaltung aufgezeichnet, das vielleicht für euch jetzt auch schon vorneweg. Wer sich nachher meldet, kann dann überlegen, ob er oder sie oder sich mit Namen meldet oder auch nicht. Und ich würde das jetzt einfach mal, weil es auch eine gemeinschaftliche Produktion ist, sagen, meine biografischen Daten habt ihr und ihr wisst ja, wo ihr mich finden könnt. Und nachher gerne Fragen hier vorne. Ja, die Veranstaltung heißt Versuche, Rassismus im Hamburger Krieg gegen die Drogen zu identifizieren. Und das ist uns ganz wichtig, dass es jetzt nicht darum geht, und das werde ich heute mehrmals wiederholen, zu sagen, der oder die ist rassistisch. Sondern ich würde euch gerne mitnehmen bei der Suche danach, verschiedene Ebenen von Rassismus zu benennen, die bei den polizeilichen Maßnahmen in St. Pauli Süd eine Rolle spielen. Und wir werden bei Weitem natürlich nicht alle Ebenen davon beleuchten können. Und ich bin mir sicher, dass hier im Raum viel Wissen darüber ist, über weitere Ebenen, die uns jetzt noch nicht so aufgefallen sind bei dieser Suchbewegung. Ich starte mal vorneweg mit einem Zitat von Barack Obama. The war on drugs has been an utter failure. We need to rethink and decriminalize our marijuana laws. Falls hier Regierungsangehörige sein sollten, das ist ja vielleicht mal ein Referenzpunkt, sich in der sogenannten Drogenpolitik an nicht unbedingt an der Initiative Balduin-Treppe orientieren zu müssen, das kann man ja schlecht verkaufen, sondern vielleicht an Barack Obama. An dem Punkt vielleicht noch, gibt es other persons who need translation in English? Other persons who need translation. Ach, das ist natürlich jetzt schwierig. auf Französisch, könnte jemand fragen, ob ihm Französisch? Okay. C'est pour toi? La traduction? Okay. Genau, das nur so als Rahmung. Man könnte es eigentlich schon wissen. Wir fangen an. Ich bin Sozialpädagoge. Ich dachte, ich fange einfach mal mit so einer Übung an dazu. Ja? Ah, ins Deutsche. Mhm, okay. Ja. Der Krieg gegen die Drogen war ein totaler Fehlschlag. Wir müssen unsere Marihuana-Gesetzgebung entkriminalisieren und überdenken. Genau. Ich würde euch einladen, erstmal jetzt am Anfang, eure Konzentration ist ja noch da, euch das Bild hier kurz anzuschauen und zu überlegen, was seht ihr da? Einfach mal 5 Sekunden drauf gucken, was seht ihr da? Die den Zettel haben, können ja überlegen, geht es dabei um Kindeswohlgefährdung, um Versicherungsbetrug oder um Drogenhandel. Wenn ihr diese Szene seht, was kommt euch in den Kopf? Welche Überschrift würdet ihr, ich habe da so eine Überschrift rauskopiert, welche Überschrift hätte dieser Artikel hier? Einfach mal für euch so eine ausdenken. Okay. Welche Überschrift hätte das Bild, wenn die am Boden liegende Person eine ältere Dame wäre und die sich beugenden Personen hier, wenn die schwarz wären? Was würden die Personen, die hier die Treppe hochfahren, tun, wenn die Person hier am Boden nicht schwarz wäre, sondern eben eine ältere Dame und wie das Ganze umdrehen? Genau. Dann die Frage natürlich auch, sind Dealer meistens weiß? Was denkt ihr? Sind die eher weiß? Eher schwarz? Und die so einen Zettel haben, können mal so einen Kringel drum machen. In St. Pauli machen schwarze Drogenarbeiter 5%, 50%, 90% oder 100% des Drogenhandels aus. Also den 90% wird umgesetzt oder 50%. Genau. Ich gehe mal davon aus, dass wenn ich an einem ähnlichen Abend mit einem anderen Publikum hier sitzen würde, also das ist jetzt natürlich Spekulation, was bei euch so in den Köpfen ist, aber ihr habt Bilder im Kopf, das ist jetzt nicht irgendwas, wo ihr denkt, was machen diese Briten da, sondern das ist eine Sache, die recht vertraut ist wahrscheinlich. Und das Bild ist von 2002. Das ist nicht aktuell. Das ist von 2002. Also wer es nicht glaubt, kann sich mal die Automarken hinten, der Bus, das ist wirklich ein altes Bild. Bei dem Versuch, den Rassismus zu identifizieren, war es für uns hilfreich, uns das mal anzuschauen als Botschaftstaten. Rassistische Angriffe sind eigentlich meistens Botschaftstaten. Das heißt, die Person, die angegriffen wird, der Angriff hat nichts mit ihr zu tun, ne, sondern es wird etwas ausagiert an einer Person. Da gibt es ein Bild, das die Angreiferinnen und Angreifer im Kopf haben. Und Wie bei vielen anderen Ebenen rassistischer Gewalt auch, richtet sich die Tat nicht nur gegen eine bestimmte Person, sondern zumeist ist das Opfer dem oder der Täterin nicht bekannt, sondern es dient vor allen Dingen der Kommunikation. Zum einen mit dem rassistisch markierten Personen, zum anderen mit der Mehrheitsgesellschaft. Und vielleicht nochmal zurück, das ist ja eine sehr öffentliche Veranstaltung, das ist ja, wir sind heute auf Kampnagel, aber das ist die nächstgrößte Bühne, ne? Das ist der Hamburger Hauptbahnhof und das ist eine Aufführung, bei der offensichtlich die Beteiligten, da geht jemand aus dem Bild, das ist recht alltäglich, ist jetzt auch nichts Aufsehenserregendes, die Aufführung hat es anscheinend schon öfter gegeben und man weiß ein Stück weit, was da gespielt wird. Die betroffene Person wird dabei zum Objekt einer Handlung in einem gesellschaftlichen Diskurs. Es ist ein Schauspiel. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dabei auf dem Schirm zu haben. Bei den polizeilichen Maßnahmen, gerade in St. Georg und in St. Pauli, geht es um Schauspiel. Es ist, also die Polizei hat mittlerweile auch so gelbe Westen an, als würde man sie ansonsten übersehen. Sondern es geht darum, etwas zur Schau zu stellen. Und der Kern der Kommunikation ist das Othering, also das Markieren als anders, verbunden mit einer Abwertung. Das, was sozusagen, das ist ja nur eine kleine Szene, die da gespielt wird, ist, diese Person ist gefährlich. Alle Beteiligten einer Botschaftstat wissen um ihre Rollen und kennen die Inszenierung bereits. Also ihr kanntet diese Szene wahrscheinlich, also ich will jetzt nicht hier mit Händen hochzeigen, aber wahrscheinlich hattet ihr eine Idee davon, was da passiert. Dass es sich nicht um Kindeswohlgefährdung handelt, dass ihr habt ein Bild davon, wie Versicherungsbetrug aussieht und auch Festnahmen im Bereich Versicherungsbetrug. Und ihr habt ein Bild davon, wie sieht das aus mit dem Drogenhandel und den Kriminellen und so. Wichtiger Bestandteil der hier gezeigten Inszenierung sind die Kontrolle und Unterwerfung junger schwarzer Männerkörper, die als bedrohlich wahrgenommen werden. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ich bin da mittlerweile, muss ich zur Kenntnis nehmen, raus. Also ich bin zu alt dafür, auch nach den Statistiken aus Großbritannien, zwischen so 16 und Anfang 40 ist die Gefahr für junge schwarze Männer, eben als so markiert, als gefährlich markiert zu sein am größten. Und ich werde auch kaum mehr kontrolliert. Polizei, und das ist jetzt nochmal ganz wichtig, auch für die anwesenden Beamtinnen. Polizeibeamtinnen können daher ohne individuell exzessiv rassistisch motiviert zu sein, Teil einer rassistischen Polizeikontrolle sein. Das ist, also so schreibt vielleicht auf, so eine ganz zentrale Sache. Diese ganze Inszenierung, ja, ist eine rassistische Inszenierung. Und was die jungen Beamtinnen und Beamte, die wir da auf der Balduinstraße oder Bernhard-Nocht-Straße ansprechen, immer wieder sagen, ist, dass sie es doch eigentlich nicht schlecht meinen, dass sie keine bösen Menschen sind und so weiter. Und ein ganz zentraler Punkt ist, das muss man auch gar nicht sein. Es geht nicht um individuelles Fehlverhalten. Das gibt es auch. Es gibt auch rassistische Exzesstaten, nicht zu wenige. Aber eine wichtige Ebene des Rassismus in diesen polizeilichen Maßnahmen ist diese gesellschaftliche Inszenierung und Teil davon zu sein. Also zum Beispiel dieser Beamte hier, der, vielleicht ist er der Chef und muss sich da nicht bücken und so, der macht jetzt ja nichts exzessiv Brutales. Und trotzdem ist er wichtig als Teil dieser Inszenierung. Nebenbei bemerkt auch die Leute, die hier die Rolltreppe rauffahren und die Person, die da aus dem Bild geht. Denn sie behalten sich, wie man sich halt bei dieser Inszenierung verhält. Also sie machen was anderes, als wenn das jetzt hier eine Oma wäre, die auf dem Boden liegt. Und damit legitimieren sie natürlich auch diese Maßnahme. Das ist, aha, das ist Drogenhandel, das ist was Böses, da macht die Polizei was Gutes und ich finde das auch gut oder mich interessiert's nicht, muss mich auch nicht interessieren und fahr weiter. Bitte? Das ist... Okay. Ja, vielleicht bei Nachfragen, Moment. Ja, das wäre super, wenn du das merken könntest für gleich, weil ich müsste das so mal durchgehen. Mir geht es dabei gar nicht darum, dass es andere gesellschaftliche Situationen gibt, in denen das nicht auch stattfindet. Also dass es diese Kommunikation in die Gesellschaft hinein gibt. Das ist jetzt nichts Spezielles bei rassistischen Situationen, aber es ist eben auch ein wichtiger Teil dessen, was da an rassistischen Verhältnissen stattfindet, dass es eben nicht nur individuell ist, sondern dass es eben auch auf dieser großen Bühne Gesellschaft stattfindet. Mir ist es wichtig, an der Stelle festzuhalten, dass es um gesellschaftliches Verhältnis geht. Ja, es ist nicht so, dass das was Privates ist zwischen der Polizei, zwischen einzelnen Beamten und Leuten, die tatsächlich Drogen verkaufen. Vasilis Tsianos, ich habe den jetzt zitiert, das ist mir nochmal um die Ohren geflogen, aber der hatte gerade einen Artikel geschrieben, die Hautverdächtigen, und hat jemand anders dabei zitiert, der Begriff Hautverdächtige ist nicht von ihm, definiert Rassismus so: Unter Rassismus verstehe ich ein explizit gesellschaftliches Verhältnis in der Fremdmachung, das Menschen auf eine bestimmte Weise in hierarchische Beziehung zueinander setzt. Dieses Verhältnis wird immer wieder durch die Aktualisierung eines rassistischen Wissens neu begründet, medial und individuell plausibilisiert und stellt praktisch neue Grenzen der Zugehörigkeit in der Einwanderungsgesellschaft her. Diese neuen Grenzen der Zugehörigkeit können zum Beispiel durch Kontrollen in einem Zug, auf der Straße, bei einer Autoverkehrskontrolle hergestellt werden oder aufgebaut werden. Also setzt da nochmal den Punkt an der Stelle, dass das, was, also ihr habt ja schon Bilder im Kopf gehabt, wenn ihr, das ist ein Wissen, ja, wenn ihr in St. Pauli so einer Kontrolle begegnet, dann wisst ihr, worum es dabei geht. Und also ich habe das auch erst lernen müssen. Ich bin in Rheinland-Pfalz in den 80er Jahren aufgewachsen und habe dann in der hessischen Provinz studiert. Für mich war das ein sehr erschreckender Lernprozess. Ich bin Anfang der 2000er nach Hamburg gekommen und bin am Schulterblatt lang gegangen, die ich glaube Susannenstraße runter. Plötzlich hält eine Wanne an, alle schwarzen Männer um mich herum rennen weg. Und da musste ich ziemlich schnell lernen, was heißt das jetzt? So, ne? Also ihr habt hier im metropolitanen Alltag das wahrscheinlich schon gelernt. Ihr habt diese Medien auch immer zur Verfügung gehabt. Ich habe sie nicht gehabt. Wenn man aus der Provinz kommt, ist das nicht das Wissen, was man mitbringt. Das ist ein spezielles Hamburger Wissen und vielleicht nehmt ihr das einfach auch mal so mit. Das ist für andere schwarze Personen, die nach Hamburg kommen und vielleicht nicht aus einer anderen Metropole sind, erstmal eine erschreckende Erkenntnis. Das ist eine Sache, an der sozusagen es ein bestimmtes rassistisches Verhältnis, eine Bilderwelt gibt, die in Hamburg schon sehr krass ist. So, das würde in St. Pauli, das würde keiner hören, in St. Pauli eigentlich, oder nicht keiner, aber viele wollen das nicht hören, dass es eine bestimmte Form von Rassismus gibt in St. Pauli, nämlich durch diese Polizeipräsenz, die ganz klar gerichtet ist gegen junge schwarze Männer und eben nicht erst seit heute. Sondern eben schon seit vielen Jahren. Und das lernt man hier. Okay, du bist in dem Stadtteil, das Auto kommt und das heißt dies für die eine Gruppe und das heißt das für die andere Gruppe. So, ich bin kein Digital Native. Ich würde euch jetzt nochmal kurz ein Video zeigen wollen, in dem die Polizei das auch sagt. Das ist ein NDR-Beitrag von 2016. Das ist 14 Jahre nach dem anderen Vorfall, ne? Ja, also das ist nicht so, dass die Polizei das verneint, dass es sich dabei um eben Botschaftstaten handelt, dass sie das öffentlichkeitswirksam macht und sie greift auf das Wissen, das schon in der Bevölkerung da ist, zurück, dass diese Inszenierung bekannt ist. Das ist beim NDR, ne, das ist jetzt nicht irgendwie so eine gemeine linke Medienproduktion, sondern der entsprechende Leiter der Taskforce an dem Tag gibt jetzt gleich auch noch ein Interview dazu, wie sie diese Einsätze durchführen. Und jetzt muss ich wieder hier auf. Die oben beschriebene Inszenierung wird in Hamburg mit großem Aufwand betrieben. Schriftliche kleine Anfragen der Abgeordneten Christiane Schneider, Die Linke vom 25.10.2017 und so weiter und so fort. Und auch eine kleine Anfrage zur Tätigkeit der Taskforce gegen Drogendealer 2018. Ne? Pro Kalendertag waren 2017 rund 26 Beamte der Taskforce gegen Drogendealer im Einsatz und im Sommer 2018 waren es 65 Beamte, die nur für diese Inszenierung sozusagen oder für diese Performance abgestellt sind. 2017 gab es 280 Schwerpunkteinsätze im halben Jahr, also mehr als einen pro Tag. Und von April bis Juli 2018 gab es 616 Schwerpunkteinsätze, davon 360 in St. Pauli. Im Sommer 2018 wurden insgesamt 17.097 Personen kontrolliert. Davon, und das jetzt vielleicht für die St. Paulianer auch schwer zu ertragen, aber die meisten, nicht spitze in St. Pauli, in St. Georg mit 14.610 Kontrollen oder Personen, die kontrolliert worden sind, in der nur wenige hundert Meter entfernt liegenden Innenstadt, das wird immer mit abgefragt, waren es null Personen, die kontrolliert worden sind. Darauf wurden von April bis September 2017 50.111 und eine Viertel Arbeitsstunde verwandt und von April bis Juli 2018 insgesamt 66.992 und eine Viertel Arbeitsstunde. Zur Menge des durch diesen Aufwand festgestellten Betäubungsmitteln konnte keine Aussage gemacht werden. Mit dem Hinweis, das Durchgehen der ganzen Handakten wäre einfach zu viel Arbeit. So, das heißt, Sie können auf die Viertelstunde genau sagen, wie viel Zeit Sie dabei verbringen, ohne nachweisen zu können, was Sie denn da getan haben. Der Kern unserer Aussage hierbei ist, es geht nicht um Drogen bei der ganzen Sache. Das ist relativ offensichtlich. Wenn ich das in St. Pauli sage, dann wird das nicht gerne gehört. Von vielen nicht gerne gehört, nicht von der Stadtteilversammlung zum Beispiel, die hat uns zugestimmt. Und wir würden das jetzt nochmal versuchen, ein bisschen zu unterlegen. Es geht dabei nicht um Drogen. Also abgesehen von der Tatsache, dass Sie gar nicht wissen, wie viel Sie dabei feststellen oder es nicht zusammenzählen können, ist natürlich auch die Frage, wieso man da irgendwie über 60.000 Arbeitsstunden drauf verwenden muss. Ja, wieso also dieser immense Aufwand? Das ist ein anderer Bericht vom NDR, auch aus 2016, wenn ich mich nicht täusche. Also wieso dieser ganze Aufwand? Da sagt Herr Grote gleich was zu und der Polizeipräsident. Das ist vielleicht ganz wichtig vorneweg. Also Herr Grote reproduziert jetzt dieses Bild. Das ist eine wahnsinnige Belastung durch den Drogenhandel in St. Pauli, durch schwarze Dealer. Das ist das, was sozusagen die höchste Instanz in der Innenpolitik Hamburgs hier vorträgt und wahrscheinlich auch das, was eine Mehrheit in St. Pauli ähnlich so empfindet. Genau, da ist Handlungsbedarf und dann sagt allerdings der Polizeipräsident, wie wenig Möglichkeiten sie da haben. Das ist jetzt auch nochmal wichtig, also die Situation, ne? Also er weiß, das mit dem Drogenhandel kann er nicht lösen als Polizist, aber es muss sich besser anfühlen für die Bevölkerung und die findet das ja furchtbar belastend, dass man eben diese schwarzen Drogendealer die ganze Zeit sieht. Und das ist das Zentrale bei dieser gesamten Geschichte. Er sagt nichts anderes als, wir werden nichts anderes machen können, als eben den Handel von der Straße in geschlossene Räume zu verlagern. Genau. Also da wird schon alles gesagt. Es ist die Frage, was wird in der Öffentlichkeit wahrgenommen als Drogenkriminalität? Und das soll aufhören. wohl wissend, dass er natürlich das eigentliche Problem nicht lösen kann. Das sagt, man muss ja auch sehr froh sein, dass zumindest an der Spitze des Polizeiapparates dieses Wissen vorhanden ist. Deshalb heißt die Taskforce auch Taskforce gegen die öffentlich wahrnehmbare Drogenkriminalität. Und wir hatten am Anfang ja schon den Punkt, was ist öffentlich wahrnehmbar? Also ihr hattet ja selber das mitgemacht. Was ist wahrnehmbar am Drogenhandel? Das sind die Personen, die man als anders wahrnehmen kann, die man dabei wahrnimmt. Die meisten weißen Dealer sieht man nicht. Das wäre auch eine der Quintessenzen. Wieso sind die Dealer alle schwarz? Weil ihr die Weißen nicht seht. Genau, also die Wahrnehmbarkeit der, des Drogenhandels muss deutlich reduziert werden und das fühlt sich dann auch viel besser an. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt rassistischen Wissens. Eigentlich weiß er das, er hat es ja eben gesagt, also er kann eigentlich diesen Drogenhandel nicht verhindern oder so. Und jetzt schnappt, das ist gerade gesagt worden, jetzt schnappt sozusagen trotzdem die alte Falle zurück, aber die Dealer sind doch alle schwarz. Obwohl er vorher gesagt hat, naja, das findet dann woanders statt und dann sind es vielleicht auch nicht die schwarzen Dealer. Ja, gut, das vielleicht, wie gesagt, an die anwesenden Beamten. Ich hoffe, das heute Abend auflösen zu können, weshalb das so ist. So. Moment. Also wie wir eben gehört haben, geht es vor allen Dingen um die Entfernung einer bestimmten als gefährlich wahrgenommenen Personengruppe aus dem Straßenbild. Das ist der Kern dieses ganzen Aufwandes. Und das ist natürlich was ganz anderes als Drogenfahndung. Das ist auch viel aufwendiger. Nein, es ist anders aufwendiger. Und von Seiten der Polizei wird eingeräumt, dass dies auf den Umsatz von BTM-Handel keinen Einfluss hat. Das hat der Polizeipräsident eben gesagt. Und das entspricht auch dem kriminologischen Stand der Forschung. Wenn man diese Wissensbestände zusammenführen kann, dann wird einem das relativ schnell klar, dass es eben dabei um eine rassistische Säuberung des Stadtteils geht und nicht um den Kampf gegen Drogen, was immer auch das sein mag. Ups, Entschuldigung, das war jetzt der falsche Knopf. Die Fragen dazu bitte aufschreiben. Wir haben dann von der Anwohnerinitiative Balduin-Treppe uns überlegt, ja, wir haben von Drogen keine Ahnung, also jetzt von Drogen, also diesem ganzen Thema so. Wir wohnen da ja nur so vor uns hin und haben Professor Scherer gefragt, das ist ein also ehemaliger Direktor des Instituts für kriminologische Sozialforschung in Hamburg und der hat seit den 90er Jahren gerade zum Drogenhandel in Hamburg viel geschrieben. Es gibt auch ein Buch, das er mit anderen rausgebracht hat, das heißt Drogendealer, Ansichten eines ungeliebten Gewerbes. Wir haben mit ihm eine Veranstaltung gemacht, um ihm diese Fragen zu stellen, wie ist das denn jetzt mit dem Drogenhandel? Ist das denn so, dass die Drogendealer alle schwarz sind? Ist das eigentlich alles gefährlich? Wie funktioniert das? Und ich würde da gerne jetzt ein kurzes Stück draus vorspielen, indem er das erklärt. So, das braucht euch nicht 40 Minuten Vortrag anzuhören. Das ist eigentlich der Kern gewesen. Ja, also wenn man mit Kriminologen spricht, das sollten Polizeibeamte auch unterhalb des Polizeipräsidenten ab und zu tun, dann ist die Erkenntnis einfach, die Schwarzen, also die Dealer sind alle schwarz, weil man die Weißen nicht sieht. Vielleicht nochmal eine kleine Übung dazu. Ich kiff gar nicht, aber wer das hier tut, vielleicht nochmal überlegen, wann habt ihr das letzte Mal an der Balduin-Treppe oder von anderen schwarzen Drogenarbeitern Gras gekauft? Braucht euch jetzt nicht melden, nichts sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr das bei einer weißen Person gemacht habt, ist wesentlich höher als eben bei einer schwarzen Person. Also Wir kommen da gleich nochmal zu, aber es ist einfach so, dass man braucht, also haben wir uns erklären lassen, um in größerem Umfang Drogenhandel zu betreiben, Ressource. Und die Leute, die an der Balduin-Treppe arbeiten oder in St. Georg, das ist sozusagen der Bereich des Drogenhandels, der ohne Ressource arbeitet. Also man braucht normalerweise mindestens das, was man verkauft, auch nochmal als sozusagen auf Tasche, damit, falls es verloren geht, man nicht ganz am Arsch ist. Und also man braucht Ressource auch für die Kommunikation, fürs Lagern, man braucht Räume, man braucht Fahrzeuge und man muss eben, wie gesagt, den Ausfall von Ware auch mal verkraften können. Das ist, wir haben es hier mit einer extrem prekären Ökonomie zu tun, wenn wir über die Balduin-Treppe oder St. Georg reden, über die Drogenarbeit dort. Das ist ein ganz prekäres, ein ganz kleines Segment von dem, was Drogenhandel eigentlich ist. Und vielen Dank für die Überleitung. Wir haben, also sagen wir es mal so, wir hatten vorher das rassistische Wissen, das in den Medien präsent ist und das nicht funktioniert. Am Ende dieses NDR-Beitrages kommt das Ergebnis dabei raus, ja, wieso die jetzt alle schwarz sind, wissen wir auch nicht. Und wieso das mit dem Drogenhandel so ist, wissen wir auch nicht. Herr Scherer hat jetzt eine Alternative angeboten. Er sagt, der allergrößte Teil des Drogenhandels wird von nicht schwarzen Personen betrieben und nur ein ganz kleiner Teil wird von Personen betrieben, die halt auffallen, weil sie in dieser Gesellschaft eben auffallen oder rassistisch markiert sind. Wir haben uns dann ein bisschen die Mühe gemacht, haben uns mal so die Pressemitteilung der Polizei angeschaut und siehe da, ist tatsächlich so, beispielsweise, also die Mengen, die in St. Pauli umgesetzt werden, sind relativ klein, also zumindest habe ich jetzt noch niemanden, ich gucke da auch nicht hin, ich sehe nicht, dass da kistenweise Sachen rumgeschleppt werden. Am 26.04.2017 fand die Polizei im Luisenweg in Hamm eine Cannabisplantage mit 4.700 Pflanzen, die sich über zwei Stockwerke einer Industriehalle erstreckten. Allem Anschein nach wurde die Halle schon seit Jahren als Plantage genutzt. Der Hauptschuldige mit dem Vornamen Dirk war bis dahin polizeilich unauffällig. Ne, das, was Herr Scherer auch meinte, also die sind halt, die machen noch nicht zum großen Larry so, sind nicht auffällig. Dazu gehört eben auch nicht zum Beispiel schwarz zu sein in dieser Inszenierung. Und aber auch die Ressource zu haben, diese Halle, davon muss er anscheinend ja auch nicht leben oder er kann es hinkriegen, dass die Leute, die das mal gesehen haben, den Schnabel halten und so. Am Sonnabend, den 20.05.2017, beschlagnahmte die Polizei in einem Kleingartenverein in Niendorf eine Marihuana-Plantage von 103 Pflanzen, die zwei deutsche Männer, 29 und 61, gehörten. Am 22.05. berichtet das Hamburger Abendblatt vom Fall zweier Mitarbeiter der Kieler Staatsanwaltschaft, die aus der Asservatenkammer Cannabis im Kilobereich entwendet haben sollen. Und ich habe einfach mal so ein paar Wochen, ne, 26.04. bis 31.05. mir das angeschaut. 31.05.2017 stoppen Zollfahnder einen Opel Corsa auf der Simon von Utrecht Straße, das ist ungefähr 200 Meter entfernt von der Balduin-Treppe, mit rund 2 Kilogramm Heroin an Bord, dessen Wert im sechsstelligen Bereich liegen dürfte. Das ist vielleicht auch noch, ne? Also PKWs, das ist genau das, was Scherer halt sagt. Man muss Ressource haben, man muss mobil sein, aber auch nicht zu auffällig. Opel Corsa ist wahrscheinlich am unteren Ende dessen, was unauffällig ist. Aber das ist alles auch das, was die Leute, die extrem prekäre Drogenarbeit an der Balduin-Treppe machen, nicht haben. Also da müssen wir dann über Obdachlosigkeit eben reden und über sehr prekäre Aufenthaltssituationen. Ich habe jetzt mal vom 18.01., das ist jetzt nur wenige Tage her, ist jemand hochgenommen worden in Bramfeld, der im Keller des Einfamilienhauses seiner Mutter, ein 33-Jähriger, die Mutter fragt sich wahrscheinlich auch, wieso zieht er nicht mal aus, jetzt musste er, hat er eine Drogenplantage betrieben und hatte 50.000 Euro in Bar vor Ort. Das ist all das, also wie gesagt, was Scherer sagt, aber was definitiv die Leute, die Drogenarbeit in St. Georg und St. Pauli machen, nicht haben. Also weder dieses Naja, über die Ästhetik lässt sich streiten, dieser gelben Fassade. Weder über Einfamilienhäuser noch Opel Corsas noch 50.000 Euro. Ja. Das ist das, wo Drogenhandel in dieser Stadt stattfindet, jenseits der Frage, ob das schlimm ist. Also da möchte ich mich gar nicht zu äußern, das ist auch gar nicht mein Thema. Man muss auch sagen, die Polizei ist da ja auch hinterher, ja. Aber die 66.000 Arbeitsstunden hat sie mit was anderem verbracht. Das machen sie natürlich auch noch. Aber die 66.000 Arbeitsstunden, die 17.000 Personen, die kontrolliert worden sind, waren nicht nötig, um da in Bramfeld reinzureiten. Das rassistische Wissen der Mehrheitsgesellschaft über den Verkauf und Handel von Drogen kann die realen Verhältnisse und Probleme rund um den sogenannten Drogenhandel nicht erklären. Es ist unterkomplex. Das ist jetzt ein dickes Wort, aber das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Rassistisches Wissen ist also ein Kern, wir versuchen ja so Spuren des Rassismus nachzuverfolgen, ist Komplexitätsreduktion. Und ich glaube, das ist eine der wichtigen Sachen, wenn man sich das anschaut, also wir haben hier mal die Möglichkeit zu zeigen, dass Rassismus einfach nicht funktioniert, also sozusagen als Denkstruktur irrational ist. Es funktioniert einfach nicht. Wenn man so drauf ist, dann endet man damit, Tausende von Leuten zu kontrollieren und weiß nachher nicht mal mehr, was man gefunden hat. Ja, das ist das, was dabei rauskommt, wenn es diese Logik, diese Dynamik darin gibt. Wenn man sich davon so ein bisschen abkapselt, kann man vielleicht auch mal jemanden in Bramfeld festnehmen. Aber wenn man das erklären will, was an der Balduin-Treppe passiert, weil ich wohne da jetzt ja, dann müsste man sich mit Themen wie Armut, wie Obdachlosigkeit, mit Recht auf Stadt, rassistischem Zugang zu Arbeitsmöglichkeiten, kolonialen Bilderwelten, Lebensbedingungen, Geflüchteteneinrichtungen, Fluchtursachen, mit Exzess und Rausch, mit Sucht und allem Möglichen beschäftigen. Aber das genau wird dethematisiert, wenn ständig dieses Bild reproduziert wird, wo dann alle sagen, ah, ist alles klar. So, ne? Also das kann man jahrzehntelang machen, von 2002 bis 2016 und wahrscheinlich kann man es immer weitermachen und irgendwie wundern sich die Leute zum einen, dass die Dealer immer noch schwarz sind, dass sie nicht weggehen und so, weil eben dieses rassistische Wissen nicht funktioniert. Außer, dass Leute es für relevant halten, dass sie daran glauben wollen. Es funktioniert nicht. Nicht nur an dieser Stelle nicht, aber an dieser Stelle kann man es vielleicht nochmal ganz gut durchdeklinieren. Um das nochmal deutlich zu machen, das geht jetzt hier nicht nur um St. Pauli, nicht, dass ich jetzt irgendwie habe so ein St. Pauli-T-Shirt an hier. Das ist nicht extra doof in St. Pauli, sondern das ist sozusagen normal, dass der im Feld des Kriegs gegen die Drogen festzustellende Rassismus kein individuelles Fehlverhalten ist, sondern ein gesellschaftliches Verhältnis, zeigt sich zum Beispiel darin, dass es darin eine lange Geschichte gibt und dieses Verhältnis auch an anderen Orten dieser Gesellschaft wirkmächtig ist. Rassismus ist nicht nur schlechtes Benehmen einiger exzessiver, brutalisierter Schläger, die gibt es auch, sondern es ist sozusagen eine Sache, die zumindest in der bundesdeutschen Gesellschaft seit langer Zeit und an allen Orten präsent ist. Und um das nochmal zu zeigen, ein Interview mit Olayade Akinosoye, Vorsitzender der Afrikanischen Union von 1994. Frage von der Taz, wie oft sind Sie im vorigen Jahr von der Polizei kontrolliert worden? Herr Akinosoye, nur einmal auf der Autobahn. Die Taz fragt danach, hat man sie sonst übersehen? Nein, könnte ich zum Beispiel sagen, nein, wenn man ein Auto hat, ist man so privilegiert, dass man nicht kontrolliert wird. So geht es mir beispielsweise. Vielleicht bewege ich mich nicht an den Orten, wo besonders häufig kontrolliert wird, wie St. Georg und St. Pauli. Dort sollten sich ein Afrikaner möglichst nicht blicken lassen. Das ist seit mindestens 1994 so und ich vermute, dass es da nicht erst entstanden ist, sondern dass es auch zu diesem Zeitpunkt schon ein gefestigtes Wissen darum gab, nicht nur bei denjenigen, die betroffen sind von den Kontrollen, sondern auch von denjenigen, die diese Kontrollen eben, diese Show schon kennen. Also zumindest ist nicht die Erfahrung, dass massenweise Leute dazwischen gehen, wenn doch offensichtlich afrikanische Leute kontrolliert werden, die überhaupt keine Probleme gemacht haben. Weitere Frage von der Taz. Als Sie vom Rücktritt von Senator Hackmann erfuhren und von den Übergriffen auf der Wache beim Hauptbahnhof, hat Sie das überrascht? Nein. Es kommen dauernd Beschwerden aus unserer Klientel über willkürliche Übergriffe von Polizisten. Manchmal werden Afrikaner einfach auf der Straße aus der Menge heraus aufgegriffen und nach ihren Papieren gefragt. Vor Jahren habe ich das selber erlebt, als mich Polizisten in St. Pauli anriefen und schmeiß nichts weg riefen. Ich fragte sie, wovon sie reden. Darauf haben sie mich zusammengedrückt, auf die Davidwache gebracht und in einen Keller gesperrt. Nachdem sie festgestellt hatten, dass ich Lehrbeauftragter an der Uni bin, haben sie mich freigelassen. Also hat eine sehr lange Geschichte in dieser Stadt. Nur als Hinweis, Senator Hackmann ist zurückgetreten, weil es in der Wache 11 in St. Georg einen Polizeiskandal gab. Dort sind afrikanische Leute, schwarze Personen festgenommen worden. Man hat sie ins Auto gesetzt, ist in den Hafen gefahren, hat sie an die Kaikante hocken lassen, die Pistole an den Kopf gesetzt und dann eine Person hat ihn in die Luft geschossen. Das waren so Scheinexekutionen, die hier in Hamburg stattgefunden haben. 1994 musste damals Senator Hackmann zurücktreten. Ja, das gab einen Gruppenleiter in der Wache 11 damals, der ist auf private Kosten sozusagen zu Rastplätzen gefahren und hat Busse extra so in die Stadt reinfahren lassen, weil er ja da am Zopp seinen Bereich hatte, dass er mit seinen Leuten diese Busse kontrollieren konnte. Ne? Hat mit den Busfahrern das abgechinscht, dass sie genau zu seiner Dienstzeit sozusagen da ankommen. Das hat eine lange Geschichte in dieser Stadt und es hat nebenbei bemerkt, hat es auch eine Geschichte, dass das vergessen wird. Ja, das, was mich sehr frappiert hat beim Tod von Yahya Jarby, war, dass es schon wieder passiert ist. Und 2001 war es Akhidi John. Aber das hatten viele in dieser Straße anscheinend schon wieder vergessen. Es ist kein Einzelfall. Um jetzt mal so ein bisschen von Hamburg wegzukommen. 5.4.2018, Frankfurter Rundschau, eine Razzia im Bahnhofsviertel. Dafür war zunächst eine zeitlich befristete besondere Aufbauorganisation gegründet worden. Bei fast täglichen Kontrollen im Bahnhofsviertel gingen den Beamten aber fast immer nur Kleindealer ins Netz, die geringe Drogenmengen bei sich hatten. So zog die BAO, die Ende 2017 von der dauerhaft installierten regionalen Einsatz- und Ermittlungseinheit REE abgelöst wurde, am Ende eine Bilanz, die mehr auf Fleiß als auf durchschlagenden Erfolg hinwies. Bei 64.000 Kontrollen hatten die Beamten insgesamt nur 45 Kilogramm Drogen sichergestellt. Man scheint da irgendwie mit dem Drogenzählen in Hessen irgendwie besser drauf zu sein, aber die Anzahl der Kontrollen ist noch viel größer als hier in Hamburg. Ja, das ist nur noch mal darauf zu verweisen, es ist keine Hamburgensie, das kann auch genauso gut in Düsseldorf, in Bremen findet das gerade statt. Ne, dieses Buch, in dem der Polizeiskandal damals beschrieben worden ist, ist von der Bremer Gruppe gemacht worden. Das hieß, sie behandeln uns wie Tiere. Und das noch mal deutlich zu machen, es ist nicht das individuelle Fehlverhalten einzelner Polizeibeamten, die hier thematisiert werden sollte, sondern die Tatsache, dass es in dieser Gesellschaft seit vielen Jahrzehnten, seit mindestens 30 Jahren, diese Inszenierung gibt und sie einfach immer weitergeführt wird, obwohl es drogentechnisch überhaupt keine Auswirkungen hat. Gut, das heißt, die Taskforce heißt zu Recht Taskforce zur Bekämpfung der öffentlich wahrnehmbaren Drogenkriminalität. Ich mache hier eine kurze Zwischenbilanz, gleich geht's mit einer anderen Sache weiter. Bei der Tätigkeit der Taskforce Drogen werden vor allen Dingen nicht weiße Personen in gefährlichen Stadtteilen kontrolliert und unsichtbar gemacht. Darum geht's am meisten. Nach den vorliegenden Zahlen und Aussagen geht es bei der Tätigkeit der Taskforce Drogen vor allem um die Verdrängung von durch die Mehrheitsgesellschaft als gefährlich wahrgenommenen anderen aus dem Stadtbild. Die Polizei greift dabei auf den gemeinsamen rassistischen Wissenspool der Mehrheitsgesellschaft zurück, reproduziert diesen, obwohl dieses Wissen offensichtlich wenig zielführend ist. Und die Polizei kann nicht ernsthaft glauben, dass es in Hamburg 45.000 schwarze Drogendealer gibt. Das sind 45.000 Leute insgesamt mittlerweile kontrolliert worden von der Taskforce. Wir kommen jetzt zu der anderen Seite dieser Verhältnisse. Das, was Herr Okunisoye vorhin gesagt hat, dass natürlich auch schon 1994 in der schwarzen Community klar war, was das bedeutet mit diesen Kontrollen. Also der wird jetzt nicht groß, man kann sich da untereinander dann die Geschichten erzählen, da wurde ich in die Davidwache geschmissen und so weiter und so fort. Und die meisten werden aber genau wissen, worum es dabei geht. Zumindest werden sie das Gefühl haben, okay, mir ist das noch nicht passiert, aber ich könnte es auch sein. Eine kleine Übung. Wieder nur für den Kopf. Wie häufig wurden Sie in den letzten 3 Jahren von der Polizei angehalten, durchsucht und die Personalien festgestellt? Nicht im Rahmen des G20. Okay. Also ansonsten, wenn die Audience kleiner ist, machen wir mal so eine Soziometrie, aber ich erspare uns das jetzt mal. Genau. Ja, also wieder eine Auswertung der kleinen Anfrage von Christiane Schneider. April bis Juli 2018 waren es 16.525 Personen, die kontrolliert worden sind, davon 13.160 in St. Georg, Innenstadt 0. Und jetzt nochmal zu diesem Thema, dass es dabei um Drogen geht. Nein, es geht nicht um Drogen, es geht um die Verdrängung von rassistisch markierten Personen aus dem öffentlichen Raum. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass bei diesen 16.786 Personenkontrollen es zu 1.244 Platzverweisen und 6.498 Aufenthaltsverboten gekommen ist. Das ist das, worum es eigentlich geht, ist, dass diese Leute diesen Raum verlassen. Der Anteil von Strafverfolgungsmaßnahmen liegt im statistischen Mittel, also wir haben uns die Mühe gemacht, das immer auszurechnen, immer unter 5%. Das heißt, es sind immer 95%, mindestens 95% der Kontrollierten, bei denen nichts gefunden wird, beziehungsweise die nicht mitgenommen werden. Und man wird für Kleinstmengen mitgenommen. Also man kann sicher sein, dass die Leute, die hier einen Platzverweis erteilt bekommen haben, nichts dabei hatten. Denn jeder, der nur einen Pups dabei hat, wird auf jeden Fall mitgenommen. Die Taskforce Drogen wurde im April 2016 eingesetzt und hat seitdem über 45.000 Personenkontrollen durchgeführt. Ich habe, das ist jetzt wahrscheinlich schlecht zu lesen, vom 16.01. mal einen ausgewertet. Ein Schwerpunktseinsatz, wie sieht sowas aus? 271 Personen sind überprüft worden am 16.01. Waren Sie dabei? Okay. 76 Personen haben Aufenthaltsverbote bekommen und 6 Personen sind festgenommen worden. Festgenommen worden ist eine Person, nachdem ein Hinterhof gestürmt worden ist, für den Verkauf von einer Tablette. Einmal wurden 5 Gramm Marihuana festgestellt, einmal ein Beutel Marihuana, einmal 3 Beutel Marihuana und einmal 29 Gramm Heroin. Das heißt, von den dort kontrollierten 271 Personen waren nur 2,21% welche die Straftaten begangen haben. Obwohl das natürlich sehr dehnbar ist, wenn diese Tablette als Straftat zu bezeichnen. Aber gehen wir mal davon aus, dass das auch so dann, dass ja die polizeiliche Statistik auch so verurteilt wird. Dann wären immer noch 97% derjenigen, die kontrolliert worden sind, eben kontrolliert worden, ohne dass ihnen was vorzuwerfen gewesen ist. Und trotzdem hat ein Drittel dieser Personen einen Platzverweis bekommen. Ja, das ist das, was diese Kontrollen neben den drastischen Folgen, die das für die Besitzerin von dieser Tablette hat, ne? Das ist aber auch eine drastische Folge dieser polizeilichen Maßnahme, die überhaupt keine Resonanz findet in der Mehrheitsgesellschaft. Am 7., also ich erspare euch jetzt diese weiter, ich habe nochmal einen anderen aufgelistet. Ich würde jetzt, ein Großteil der Zuhörenden ist ja weiß hier, ich würde jetzt mal ein Interview oder eine kurze Filmsequenz vorspielen wollen aus Großbritannien, wo dieses Thema schon viel länger bewegt wird, was das eigentlich heißt, kontrolliert zu werden. Das ist auf Englisch. Vielleicht kann hier vorne kann jemand in deinem Umfeld das übersetzen, weil das sind schon 4 Minuten. Ja, zentrale Zitate habe ich dann nachher auch nochmal dabei. Okay. Also das ist mir ein wichtiges Anliegen, auch nochmal zu zeigen. Nein, es gibt natürlich, es ist nicht einfach nur eine Fingerübung, sondern es gibt Betroffene, 45.000 Betroffene dieser polizeilichen Maßnahmen. Also das ist ein Teil von dem Wissen, was eben in den kleinen Anfragen, in der Berichterstattung der Polizei, in der Berichterstattung der Mopo und des Abendblatts eben nicht stattfindet, dass diese 271 Personen eben einen scheiß Tag hatten, dadurch, dass sie kontrolliert wurden. In der Wahrnehmung derjenigen, die diese Inszenierung so lange schon mitgemacht haben, sind das ja sowieso alles Drogendealer. Ein kleines Geheimnis verraten, das ist nicht so. Sondern es sind einfach an dem Fall 200, mindestens 55 Personen gewesen, die damit auch als Wahrnehmung der Polizei nichts zu tun hatten und dem man gerade mal eine sehr beschissene Situation bereitet hat. Ein Teil von Rassismus ist eben auch, dass das kein Thema ist. Wenn jetzt permanent die Steuerfahndung in Blankenese reinreiten würde und mit einer eine Trefferquote von unter 5%, also beim sozusagen Aussteigen, man steigt aus seinem Auto aus und zack kommt die Steuerfahndung, sagt, Entschuldigung, wir müssen mal gerade in Ihrem Portemonnaie gucken, dann sähe die Situation sicherlich ganz anders aus. Also nochmal, um deutlich zu machen, so ein paar Zitate. They need to understand the damage that it causes. It has a horrible effect on you. I'd feel like I had to have a shower. I felt dirty. I felt really bad. Und dann vielleicht auch nochmal bei dieser ganzen Inszenierung, ja, die Person, die da am Boden lag, das kann auf der einen Seite wehtun, aber I didn't like the way they were assuming everything. And then people coming and passing, and that itself is very embarrassing. Es ist wirklich entwürdigend, in der Öffentlichkeit so dargestellt zu werden, denn jeder weiß ja, diese 271 Leute wissen ja, dass sie Teil dieses Schauspiels sind, dass sie keine Kontrolle über die Situation haben und dass diese ganzen Leute, die außen rumlaufen, ne, der Film läuft und das ist wieder eine Aufführung von, aha, so sieht das mit dem Drogenhandel aus. Und das ist mir ein wichtiges Anliegen bei dieser Veranstaltung, auch nochmal deutlich zu machen, dass es um was geht. Ja, es geht jetzt nicht einfach darum zu sagen, die Polizei ist scheiße, sondern es gibt einfach Tausende, nämlich 45.000 Betroffene, dieser rassistischen Polizeikontrolle. Oder darin liegt ja sozusagen, das ist das Problem mit dieser ganzen Geschichte, dass es das Leben von Menschen prägt. Oder wie Maureen Maisha Omar sagt, die systematische Schlechterbewertung von rassistisch markierten sozialen Gruppen und Akteurinnen birgt folgenreiche Einschränkungen für ihren Alltag. Da sich diese Diskriminierungsmuster auf ihre Chancenstrukturen auswirken, der Ausschluss basiert auf der Zuschreibung eines negativen Eigenschaftssets, kriminell, hypersexuell, gewalttätig. Diese Differenzmarkierung ist für die Wahrnehmung schwarzer Männer und Männer of Color und ihrer Freizeitgestaltung im öffentlichen Raum folgenreich. Ja, die Tätigkeit der Taskforce Drogen schränkt massiv die Möglichkeiten ein, der Abendgestaltung für Tausende von Menschen in dieser Stadt. Ja, wenn wir unsere Gruppentreffen haben, kommt es zu Situationen, wo klar ist, ich bin auf dem Weg dahin, nicht ich jetzt, ne, Jüngere, sind kontrolliert worden und wenn sie jetzt nicht zusammen mit einer weißen Person dieses Haus verlassen, dann verbringen sie die Nacht auf der Wache. Also ist jetzt nicht gelogen, das ist eine ganz konkrete Situation. Da muss man sich die Frage stellen, kann man sich in St. Pauli noch treffen? Das ist folgenreich, was diese Taskforce macht. Selbst wenn sie nichts am Drogenverkauf in St. Pauli ändert. Noch Zitate von aus diesem Filmchen: To have the continuous reminder that you actually are always a little bit outside. It is feeling us against them. Also es ist nicht nur so, als würde das, wäre das jetzt so eine Fantasie von mir, das ist so eine Inszenierung oder so, sondern das haben ja auch die Leute in diesem Video gesagt. Es ist uns gegen die. Das ist das, was dabei konstruiert wird. They may think it's okay to sacrifice other people's liberty for their own security. Das ist ein sehr großes Privileg, sozusagen für die Inszenierung, für dieses Gefühl, die Polizei tut was, die Freizeit, Freizeitgestaltung anderer dermaßen ruinieren zu können. Und ich spreche jetzt nicht von denjenigen, die dabei einfahren und Drogenarbeit machen, sondern es gibt einfach nochmal eine ganze Ecke mehr, die davon betroffen sind. Eine Rassismusdefinition, also nochmal bei der Suche nach dem, wo ist der Rassismus darin. Der Rassismus ist die verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver Unterschiede zum, also die schwarzen Personen sind Drogendealer, wenn sie jung und männlich sind, tatsächlicher oder fiktiver Unterschiede zum Nutzen des Anklägers und zum Schaden seines Opfers, mit der seine Privilegien oder seine Aggression gerechtfertigt werden sollen, das von Albert Memmi. Das Privileg besteht in diesem Fall darin, entscheiden zu können, also wie Herr Grote das am Anfang gesagt hat, also so geht das nicht weiter, also diese Belastung ist nicht mehr auszuhalten und deshalb müssen wir jetzt was zu tun. Das ist das Privileg, nämlich entscheiden zu können, dass ich empfinde das so, das ist maßgeblich und das setzen wir jetzt durch. Das ist das Privileg, darin agieren zu können, und eine andere Gruppe muss diese Inszenierung über sich ergehen lassen. Die im Video beschriebene Erfahrungen mit Stop-and-Search-Situationen sind kein Teil des Wissens der Mehrheitsgesellschaft, obwohl sie die Lebensrealität vieler Menschen in dieser Gesellschaft prägen. Rassistisches Wissen prägt die Wahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft, zum Beispiel auch der meisten in diesem Feld berichtenden Medien, die zum einen rassistische Bilderwelten und Interpretationen anbieten, reproduzieren und verstärken und zum anderen den Resonanzraum sowohl für das polizeiliche Handeln in diesem Feld als auch der Wahrnehmung und Interpretation der Mehrheitsbevölkerung Raum bieten. Also die Medien sind der Resonanzraum für das, was die Polizei macht. Es wird über diese Schwerpunkteinsätze ja berichtet und es können Leute, zum Beispiel in der Mopo, auch darüber berichten, wie es ihnen damit geht, dass es jetzt mehr oder weniger Leute werden. Das ist jetzt für euch relativ schwer zu erkennen. Das ist die Abendblatt-Redaktion 2018. Das ist jetzt ein bisschen unfair. Die Auflösung ist schlecht. Ich möchte denen jetzt nicht Unrecht tun, aber ich habe beim genaueren Hingucken keine Person feststellen können, die zumindest Gegenstand dieser Kontrollen im Rahmen des Kriegs gegen die Drogen hätte werden können, weil die Personen weiblich sind oder eben weiß. Ja, dieses Wissen darum, was in diesem Video ganz präsent gewesen ist, ist nicht das Wissen, was im Hamburger Abendblatt oder in der Mopo vorhanden, also Mopo weiß ich jetzt nicht, aber zumindest im Hamburger Abendblatt ist es nicht vorhanden. Ne, als es diese Schüsse in St. Georg gegeben hat, wo ein Polizeibeamter dreimal auf jemanden geschossen haben, ein Konflikt, ne, und ein Polizeibeamter schießt, die Community reagiert damit, dass sie sagt, stop shooting us, this is not America. Das ist die Lesweise, ne, auf einer Demonstration auch gewesen, der Community vor Ort. Und als dann ein Abgeordneter der Linken in Bezug auf den Skandal von 1994 fragt, kann es sich eventuell um einen rassistisch motivierten Exekutionsversuch handeln, ne, kriegt er eine Anzeige vom Polizeipräsidenten persönlich und es rauscht im Blätterwald, wie durchgeknallt kann Martin Dolzer sein. Ja, wir haben uns eben angeschaut, also St. Georg, der Ort mit der höchsten Kontrolldichte in Hamburg, mit dieser Geschichte der Wache 11, mit einer Situation, wo auf jemanden geschossen wird, der schon am Boden liegt, die Frage zu stellen, Entschuldigung, könnten wir das gerade nochmal anschauen und gucken, ob es nicht eventuell rassistisch motivierte Gewalt gewesen ist. Nicht sagen, dass es so war, sondern dann nachzufragen, wird von diesem Medium, das diese ganzen Kontrollen nicht kennt aus persönlichen Erfahrungen, als komplett absurd und als nicht parlamentswürdig abgetan. Ja, warum ist es so schwierig, vom institutionalisierten Rassismus im Kontext von Racial Profiling zu reden? Mit institutionellem Rassismus werden Diskurse, Politiken und Praktiken von staatlichen und zivilgesellschaftlichen Institutionen bezeichnet, die systematisch Ausgrenzung und Diskriminierung produzieren, ohne sich explizit und vorsätzlich rassistischen Begründungs- und Deutungsmustern zu bedienen. Und das ist das Schwierige, also wenn ich das nicht von vor 1994 durchdekliniere und wenn ich nicht den gesamtgesellschaftlichen Rahmen dabei aufmache, kommt jeder einzelne dieser Polizeibeamte da raus und kann sagen, nee, ich habe ja nicht rassistisch gehandelt. Das ist das Problem, Rassismus in diesen Institutionen zu benennen, dass sie eingebettet sind in eine Gesellschaft, in der die rassistische Lesweise, die sie teilen, schon vorhanden ist. Ja, also wir reden jetzt hier nicht um rassistische Exzesse, die AfD oder andere, die meinen, sie müssten das sozusagen nochmal rassistisch durchdeklinieren. Das ist gar nicht notwendig, weil viele dieser Dinge schon vorhanden sind, diese Wissensbestände, die nur aufgerufen werden müssen. Und das wiederum als solches ist natürlich jetzt nicht exzessiv rassistisch. Aber man sollte sich dessen bewusst sein, dass es eben in rassistischen Verhältnissen passiert. Ja, wenn ich in Hamburg eine Taskforce Drogen an den Start bringe, dann sollte ich ebenso wie die katholische Kirche beim Messdiener-Service darauf achten, dass ich da keine Exzesstäter drin habe. Das muss man proaktiv machen aus dieser Geschichte heraus. Man kann nicht einfach eine Taskforce Drogen aufsetzen und dann sagen, ja, so, ne? Ist halt so. Die kontrollieren dann 66.000 Leute. Es passieren Exzesstaten in Hamburg bei dieser Taskforce. Und das hat was damit zu tun, dass sich, und das ist die alte Erfahrung, dort in diesen Spezialeinheiten eben auch die Leute sammeln, die dieses Bild verinnerlicht haben. Ich meine jetzt nicht die kleinen, also nicht die Bereitschaftspolizei, sondern diejenigen, die diese 66 Leute am Tag und so. Das sind Leute, die sind davon felsenfest überzeugt, dass es richtig ist, was sie tun. Und da müsste man vor dem Hintergrund der kriminologischen Erfahrung und des gesellschaftlichen Rahmens, in dem das stattfindet, proaktiv von Seiten der Polizei tätig sein. Wie jetzt genau, das ist nicht unser Problem, aber man könnte es wissen. Ja, Kofi Annan beispielsweise hatte das auch schon auf dem Schirm. Ich lese es kurz vor. Prohibition has had little impact on the supply of or demand for drugs. When law enforcement succeeds in one area, drug production simply moves to another region or country. Drug trafficking moves to another route and drug users switch to other different drugs, to a different drug. Nor has prohibition significantly reduced use. Studies have consistently failed to establish the existence of a link between the harshness of a country's drug laws and its level of drug use, sagt Scherer auch. The widespread criminalization and punishment of people who use drug, the overcrowded prisons, mean that the war on drug is, to a significant degree, a war on drug users, a war on people. Und das wäre für mich nochmal eine wichtige Message. Hier wird ein Krieg gegen Leute geführt. Ja, weil dieses Drogendealer ist einfach ein Klischee. Das sind Leute, die dort arbeiten. Und es hat Folgen. Es geht um was. Und es ist nicht fair diesen Leuten gegenüber, sie einfach nur als Schaubühne für innenpolitisches Handeln zu nutzen. Zur Erinnerung, Yahya Jabi, habe ich hier noch falsch geschrieben, wurde im Januar 2016 im Besitz von 1,65 Gramm Cannabis festgenommen und in Untersuchungshaft verbracht und am 19.02.2016 war er tot. Das sollte man auch auf dem Schirm haben, Rassismus tötet. Und hier geht's um was. Und ich bin in einer sehr privilegierten Situation als deutscher, männlicher Mittelschichtsakademiker hier sitzen zu können. Ich bin nicht auf diese Ökonomie angewiesen. Aber Rassismus tötet und es gibt Interviews mit Leuten, die an der Treppe arbeiten. Das ist so ein Zine, das liegt hier noch aus. Das heißt, hallo, alles gut. Also das ist die Bedrohungslage in St. Pauli Süd. Hallo, alles gut. die heißt Voices from the Balduin-Treppe. Das sind einzelne Stimmen, also das ist nicht repräsentativ, das ist keine Untersuchung oder so, sondern einfach ein Versuch, Stimmen von Personen, die sich natürlich Gedanken darüber machen, was passiert gerade in ihrem Umfeld, sichtbar zu machen. Und das wäre eigentlich auch wichtig, dass sie noch an anderen Stellen sichtbarer wären. Wenn es Räume gäbe in St. Pauli Süd beispielsweise, wo sich die Leute einfach mal treffen und austauschen könnten, um dieses Wissen auch der Mehrheitsgesellschaft zur Verfügung stellen zu können, ohne dafür in Bau zu gehen. Ja, das war's. Ich habe jetzt ein bisschen überzogen. Und dann können wir ja gleich Fragen beantworten.
Also ich glaube schon, dass es viel Rassismus gibt bei der Polizei und ich hatte mir erhofft, Hintergrundwissen zu bekommen. Ist es ein Glaube? Ich weiß es nicht. Aber was ich selber mitbekomme, ich bin selber, als ich 20 war, was du auch gesagt hast, mit 20 irgendwie einmal die Woche kontrolliert worden, heute vielleicht ein bis zweimal im Jahr. Ich bin nicht schwarz, ich bin weiß, sehe ich deutsch aus? Unklar, weiß man nicht. Heißt das was? Unklar, weiß ich nicht. Und wenn du jetzt sagst, oder wenn du da schreibst, 10.000 Kontrollen im Raum St. Pauli und St. Georg, aber sonst halt nicht, ist das ein Beleg für Rassismus oder genau eben nicht? Kontrolliere ich vielleicht genau dort, wo eben genau die stehen? Ich kann jetzt nur für die Bernhard-Nocht-Straße sprechen, da stehen nun mal 10 bis 20 Jungs jeden Tag irgendwie, die nur mit dem Schild irgendwie auf der Stirn, hier gibt's alles, was du haben willst irgendwie. Und wenn die kontrolliert werden, ja, wo ist die Überraschung? Und dass die natürlich nichts dabei haben, die sind ja nicht blöd, die Jungs. Und du wohnst da ja auch irgendwie, ich wohne da auch. Also wenn man da mal lang geht, man sieht das ja, wenn die was verkaufen, dann holen die das nicht aus der Tasche raus, sondern läuft der Nächste irgendwie an die nächste Ecke, holt das aus dem Graben oder hinter einem Schild oder sonst irgendwo her. Die sind ja nicht bekloppt. Und noch eins irgendwie, ich finde, du versuchst in eine Schubladendenken zu bedienen, und das ist für mich irgendwie Thema verfehlt. Also 1,6 Gramm Cannabis, das hast du so stark betont, wäre es okay gewesen, wenn er 160 Kilo gehabt hätte, dass er gestorben ist. Also so wie du es alles darstellst hier, also ich glaube, es gibt ganz viel Rassismus in der Polizei. Ich kenne ein paar Polizisten kennengelernt, also ich bin davon überzeugt. Aber du konntest mir das nicht belegen.
Okay, also mir ging es jetzt nicht darum, und das ist vielleicht nochmal, mir ging es darum zu zeigen, dass es ein gesellschaftliches Verhältnis ist. Ich habe nicht fokussiert auf die Ebene individueller, exzessiver Straftaten beziehungsweise des Rassismus einzelner Beamten. Das ist irgendwie besser aufzufinden bei Raphael Bär beispielsweise, der als Polizeisoziologe sowas untersucht hat. Mir ging es darum, um das, was sagen, das gesellschaftliche Feld, in dem die Polizei da agiert. Ne? Also sie ziehen diese Warnwesten an. Wieso ziehen sie die an? Weil das eine Kommunikation ist. Mit wem ist das eine Kommunikation? Mit denjenigen, die medial auch repräsentiert sind und die von sich selber selber davon ausgehen, dass sie die relevante Gruppe im Stadtteil ist. Das ist dieses, das ist sozusagen dieser Ping-Pong, in dem dieses rassistische Wissen perpetuiert wird, weitergeschrieben wird. Und da, bitte? Okay, also ich hab's versucht, ich habe da jetzt keine Feldforschung zu gemacht, ne? Nee, aber ich habe es versucht nochmal, dadurch, dass man in Raum und Zeit versucht zu gucken, ist das jetzt ein singulärer Effekt? Nein, es gibt verschiedene Stationen, die ich dir benennen kann. 2001, ne, das oder 2002, das war das Bild. Das war 1994 das Zitat. Das war das Zitat aus Frankfurt, um deutlich zu machen, nein, es ist kein Spezialfall, keine Sondersituation in St. Pauli Süd. Und die Frage, die sich bei mir stellt, ist, wieso werden nur diese 5%, also wenn man hinhört, sagt Professor Scherer, es sind nur 5% derjenigen, die Drogenhandel betreiben, schwarz. Aber das sind 100% von denen, die wahrgenommen werden. Das ist die Ebene, auf die ich abheben will. Nicht, dass diese 5% eventuell gar keine Drogen verkauft haben. Das ist ein anderer Diskurs. Das ist die Frage, was sind Drogen? Dann sind wir beim Thema Exzess, da sind wir beim Thema Sucht. Ist das schlimm, ist das nicht schlimm, ist das gut oder nicht? Darüber habe ich mir heute überhaupt gar keine Gedanken gemacht und mache es mir ansonsten auch relativ wenig, wie das, was da verkauft wird, einzuschätzen ist. Das ist ein anderes Thema. Aber so, ist es ein Stück weit eine Antwort auf die Frage? Okay. Also zumindest hat es den Effekt, dass diejenigen, also ich habe dieses Video mir auch angeschaut mit Leuten, die durchaus betroffen sind von diesen Kontrollen. Und es ist ein einhelliges Zustimmen, dass das auch die Lebenserfahrung derjenigen ist, die jung und schwarz im Stadtteil sind. Ne? Also das ist jetzt nicht einfach eine Sache, die ich mir so ausgedacht habe, sondern in den Gesprächen, die ich mit anderen auch habe, die kontrolliert werden, die sagen, ja, so ist es, wie diese Leute aus Großbritannien das erzählt haben. Es fühlt sich scheiße an, es passiert nicht einmal, sondern viele Male. Ne? Also es ist zum Beispiel eine Schwierigkeit von nicht weiß gelesenen Personen, für sich klarzukriegen, dass du nicht gemeint bist. Ja, dass du bist nicht gemeint mit dieser Kontrolle. Das hat zwei Ebenen. Zum einen, okay, ich muss es nicht persönlich nehmen, aber zum anderen, ich bin auch egal. Ja, es gab einen Prozess neulich, da wurde ein Polizeibeamter gefragt, ja, war das denn die Person, der sie hinterhergerannt sind? Und er sagte, nein, das weiß ich nicht, ich renne so vielen hinterher. Das ist auch egal. Auch in der Wahrnehmung. Der Beamte hat nicht gesagt, das ist mir jetzt hochnotpeinlich, das tut mir furchtbar leid, ich habe die Person, jetzt kann ich nicht genau, sondern es ist egal. So, ne?
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Im Gegensatz zu dem vorherigen Herrn waren für mich einige Sachen sehr klar. Also du hast einige Aspekte von Racial Profiling bei der Hamburger Polizei ziemlich gut verdeutlicht. Und ich wollte fragen, ob es so zukünftig oder auch, also die Zahlen, die du teilweise geliefert hast, holt ihr euch die selber irgendwie, also beschafft ihr euch die selber oder gibt es da auch so Kooperation mit der Polizei, dass man halt auch, also dass die auch solche Zahlen offenlegen? Sind das so öffentliche Zahlen und zukünftig sind da auch so Kooperationen geplant?
Eine schriftliche kleine Anfrage sieht zum Beispiel so aus, ne? Das macht Christiane Schneider. Da muss man sich auch gar nicht mehr drum bitten. Das macht sie aus freien Stücken. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, so die ist ferngesteuert und wir sagen immer, frag genau das. Und da habe ich die Zahlen einfach raus. So, ne? Das sind ja polizeiliche Zahlen. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Also ich kann jetzt nicht sagen, das bildet die Realität ab, sondern das ist das, was sozusagen die polizeilichen, was dokumentiert ist. Da steht zum Beispiel nicht drin, das war eine Jagdszene oder das und das ist passiert, sondern das sind sozusagen einfach die nackten Zahlen. Ich habe heute nicht beleuchtet den Teil, wie gesagt, rassistischer Exzesstaten. Also nicht beleuchtet, was ist das eigentlich, wenn Leute sich als Flaschensammler verkleiden und Drogenarbeiter anspringen. Wenn ein HVV-Bus gemietet wird, der vorfährt, während gleichzeitig aus drei Richtungen die Beamten angerannt kommen und wie so eine Treibjagd die Leute direkt in den HVV-Bus reinjagen und so. Das war heute nicht der Fokus und das wäre nochmal eine eigene Veranstaltung, aber aus den Gesprächen, die wir in St. Pauli hatten, war es mir jetzt nochmal ein besonderes Anliegen, auf den gesellschaftlichen Rahmen des Ganzen zu fokussieren, weil das ist eine Unterstellung sozusagen, die immer leicht zu führen ist. Die Bullen sind doch alle rassistisch. Das war jetzt gar nicht mein Anliegen. So sind viele Beamte sind nicht rassistischer als der Rest der Gesellschaft. Aber wie gesagt, wenn man so Spezialeinheiten aufsetzt, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass das sehr attraktiv ist für Leute, für die Rassismus ein wichtiges Ding ist. Sondern nochmal darauf abzuheben, dass der gesellschaftliche Kontext, in dem diese rassistischen Kontrollen stattfinden, und ich meine nicht Racial Profiling, das ist was anderes. Und ich wollte auch diese Engführung des Racial Profiling verhindern. Denn das ist verboten. Ne, da sagt dann Herr de Maizière als ehemaliger Innenminister, Racial Profiling findet in Deutschland nicht statt, weil es ist verboten. Und aber das ist eine Engführung, weil das sich rein auf die polizeiliche Maßnahme bezieht und bei diesen polizeilichen Maßnahmen eben auch nur auf ganz bestimmte. So, ne? Sondern hier ging es darum, wie gesagt, versuchen, Rassismus an bestimmten Stellen zu identifizieren.
Ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich fand den sehr, sehr gut, sehr anschaulich. Ich finde das Thema Rassismus sehr komplex. Ich finde, das hast du super gemacht. Genau, ich wollte fragen, was glaubst du, ist eine gute, sinnvolle politische Intervention in diesem Feld? Also ist es, reicht es, Polizeikontrollen zu nerven? Oder wie geht man eigentlich damit um, wenn man solche Polizeikontrollen sieht? Also natürlich gibt es ja immer solche, ne, man versucht die Leute anzusprechen und so weiter. Ist das jetzt der Weg, ich sage, ne? Also glaubst du, gibt es noch andere größere Möglichkeiten, da was gegen zu machen? Und die andere Frage ist, wie kann man die Initiative unterstützen? Was kann man machen? Wo kann man mitmachen, wenn man diese Initiative unterstützen möchte?
Also ganz konkret zu den Initiativen gibt es gerade Copwatch relativ aktiv. Ich bin da nicht bei, aber ich glaube, die haben auf Facebook, findet man die. Das ist so eine Gruppe, die ziemlich viel zu dem Thema macht und da kann man auch mitmachen. Die machen öffentliche Veranstaltungen. Im Sommer gab es recht viel an der Balduintreppe. Ist immer toll, wenn viele Leute da sind. Und die kann man auch machen, die kann man auch fragen, was soll ich tun bei Polizeikontrollen? Das ist aber nur ein kleiner Teil davon. Also ich hatte eben nochmal versucht deutlich zu machen, ihr seid natürlich auch Teil dieses gesellschaftlichen Resonanzraums. Toll, dass heute so viele hier sind, ne? Also dass es auch ein wichtiger Teil der Intervention ist, mit anderen Leuten drüber zu reden und sich darüber auszutauschen, was heißt das jetzt? Was heißt das in der Institution, in der ich tätig bin, wo ich wohne, vor Ort? Wir haben für uns ganz konkret zum Beispiel daraus gemacht, okay, wie unterläuft man dieses Othering, indem wir gesagt, massiv gepusht haben, die Leute doch mal als Nachbarn, Nachbarinnen, die sie natürlich sind, also zwar vielleicht keinen Aufenthalt, halten sich da aber auf, als Nachbarn zu bezeichnen. Wir haben dann so Grillveranstaltungen gehabt, Drogen sind uns Wurst, einfach um Leute zusammenzubringen und um dieses Objektivieren zu durchbrechen, also ins Gespräch zu kommen, sich die ein oder andere Wurst zu teilen und festzustellen, ach, ihr seid hier wie alle anderen aus dem kleinen Ort in Thüringen, wie zum Beispiel die ganzen Abiturjahrgänge, die hier nach Hamburg kommen und Party machen. Ihr macht eigentlich nichts anderes, allerdings mit relativ viel schlechteren Voraussetzungen. So, ne? Nur als ein Beispiel. Der Grund, also andere auch, wieso stehen so viele an der Balduin-Treppe? Es gibt gute Gründe, nach Hamburg zu kommen. So. Und das macht man mit unterschiedlich viel Ressource und manche haben halt nicht die Möglichkeit, also die meisten würden wahrscheinlich versuchen, woanders zu arbeiten und wenn man erstmal in Hamburg ankommt, überlegt mal, welchen Job habt ihr gemacht, als ihr am Anfang hier angekommen seid, auch nicht den, wo ihr jetzt seid. Wahrscheinlich habt ihr auch nicht direkt mit einer irgendwie tarifentlohnten Vollzeitbeschäftigung mit Betriebsrente angefangen. So, ne? Das ist sozusagen das Level, über das wir bei den anderen, die nach Hamburg kommen, reden und je nachdem, wo man in diesem rassistisch stratifizierten Arbeitsmarkt einsteigt, ja, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Aber es ist natürlich trotzdem richtig, bei diesen Kontrollen einzugreifen. Auch dafür nochmal dieser Film. Ja, es geht nicht bei diesem Eingreifen darum, dass ihr eure sozusagen auf Moral High Ground unterwegs seid, sondern die Frage ist ja, was hilft der Person in der Kontrolle? Und das kann reicht, erstmal Kontakt aufzunehmen vielleicht. Und vielleicht will die, also ich empfinde zum Beispiel solche Kontrollen immer als unglaublich unhöflich. Ja, und ich will nur, dass das vorbei ist jetzt bei mir. Ja, und ich finde das total doof, wenn jetzt jemand anhält. Also ich finde es gut, so Blickkontakt zu haben, so, ne, die Frage, so, alles gut. Ja, und dann ist auch jetzt schnell vorbei. Also für manche ist das super, wenn sich da richtig welche aufregen. Für andere ist das voll nervig, weil sie wollen eigentlich weg. Den Kontakt aufnehmen und dann ein Gespür dafür zu finden, was hilft der Person, aber auch zu gucken, was kann ich eigentlich? Also ich kann, also meine Mittel sind begrenzt dabei, ne? Das überrascht mich normalerweise, wenn ich dann irgendwie Reeperbahn hochgehe und dann, ach, jetzt schon wieder und dann bin ich nicht mit den 5 Leuten, mit denen ich dann gerne da wäre, da, um dann und so weiter.
Hallo, also meine Frage schließt auch daran an, hier, weil wir bekommen ganz viele Kontrollen mit in St. Georg, vor allem am Hansaplatz und ich wollte wissen, gibt es Auflagen, wie dürfen sich die Polizisten überhaupt verhalten und was ist nicht mehr zulässig, ab wann kann man es melden und wie kann man sich dann durchsetzen, weil die sind ja meistens zu zweit und teilweise sind die super gewalttätig einfach. Die drücken dann mit dem Knie dann irgendwie ins Genick rein und man muss ja niemanden zu Boden werfen, aber das machen sie ja trotzdem. Und die zweite Frage war, du hast ja gesagt, das Grundziel dieser ganzen Sache ist ja eigentlich, das Stadtbild zu verändern und eben die POC, also diese dunkelhäutigen Menschen einfach zu vertreiben aus den jeweiligen Stadtteilen. Aber es funktioniert ja sowieso nicht. Warum machen sie es dann trotzdem eben, also weiter und weiter und weiter? Also
ich glaube, das ist, also weshalb sie es machen, ist, weil sie den Auftrag haben und in der Davidwache würde dann der Leiter der Davidwache sagen, es gibt halt die Beschwerdelage. So, ne? Also die werden, das ist auch ein Dilemma, glaube ich. Die werden ständig angerufen von Leuten, die sagen, so geht das nicht weiter, hier muss man unsere Bau. Deshalb ziehen die mittlerweile diese Warnwesten an. Also ich sehe diese Warnwesten oder diese sehe ich eher als Teil von weiter aufdrehen können wir nicht mehr, wir können nur noch sichtbarer werden. Und dass das nicht funktioniert, verschließt sich ja dem Blick der Mehrheitsgesellschaft, weil diese ganzen Ursachen dafür, Armut, Obdachlosigkeit, schlechte Chancen im formalen Arbeitssektor und so weiter, das müsste man thematisieren, damit es weniger Leute werden, die diese Ökonomie betreiben müssen. Genau, Punkt, erstmal an der Stelle. Und bei der Frage, was man da tun kann, man sollte sich auch, also vielleicht als erstes mal klar machen, das machen die beruflich, ne? Die sind, das hört sich jetzt vielleicht hart an, ne, Gewaltfacharbeiter, vertreten das staatliche Gewaltmonopol, das machen sie als Facharbeiterinnen und Facharbeiter, dessen sollte man sich bewusst sein und überlegen, wie kann ich da drin agieren. Und natürlich haben die normalerweise die Situation so gestaltet, dass sie kontrollieren können, die Situation. Also sonst würden sie ihre Arbeit nicht richtig machen. Das ist einfach nur so, also das ist jetzt kein guter Tipp an dich, sondern nur, also um dich ein bisschen zu entlasten. Wahrscheinlich kann man nur versuchen, sich darauf vorzubereiten, kontrolliert zu werden, sich einen Rahmen zu schaffen, was kann ich danach tun, damit es mir wieder besser geht. Vielleicht Leute anrufen, die wissen, okay, wenn ich diesen Anruf kriege, gehe ich erstmal Schokolade essen mit der. Ach so, wenn du andere Kontrollen beobachtest. Also, ja, also was die machen dürfen, also das eine ist Recht haben, das andere ist Recht kriegen. Ne? Also das ist jetzt nicht nur als Spruch so. Das, was da vor Ort, was in den Gesetzen steht, ist natürlich sehr, die haben schon auch sehr viele Befugnisse, aber in der Kontrollsituation sich darauf zu beziehen, ist sehr schwierig. Dafür müsstest du ja viel mehr sein als die, um das bezeugen zu können. Aktuell gibt es die massive Praxis, Leute, die filmen, denen die Handys abzunehmen, mit Bezug auf den das Recht auf den eigenen Ton, nicht aufs Bild, sondern auf die Tondokumentation. Also passt da so ein bisschen drauf auf. Das ist so eine Auseinandersetzung darum, die so im Umfeld von Copwatch auch geführt wird. Das ist versucht Copwatch mal zu kontakten und es gibt Prozesse, wo es hilfreich ist, wenn viele Leute hingehen. Es sind schon von Leuten, die sich da solidarisch verhalten haben, viele 100 € Strafe bezahlt worden. Ne? Da kann man nochmal gucken, kann man Leute unterstützen, die Beleidigungsprozesse an der Hacke hatten oder Widerstandsprozesse und den Resonanzraum dafür vergrößern für diejenigen, die da versuchen einzugreifen. Also an der Stelle ist es, glaube ich, hilfreicher, sich die Copwatch-Seite anzuschauen. Da gibt es demnächst wieder Grillen Glühwein an der Balduin-Treppe. Da kann man hingehen und sich austauschen. Genau. Aber ich habe leider nicht so und gerade in St. Georg sind es einfach wahnsinnig viele Kontrollen, ja.
Ich habe jetzt noch 3 Fragen gesehen. Ja, danke für deinen Vortrag. Ich wollte eigentlich auch noch mal etwas, also auf einen ganz kleinen Teil von diesem Vortrag eingehen. Und zwar bin ich auch Prozessbeobachterin gewesen, so in solchen Beleidigungsfällen, also als Leute eingeschritten sind bei rassistischen Kontrollen. Und ich wollte jetzt nur mein Wissen teilen sozusagen. Also man kommt dann da raus und meistens, also ich habe 3 Prozesse beobachtet, Da kommen zum Beispiel die Polizisten zu Wort und verstricken sich teilweise in Lügengeschichten, und das wird auch sogar angesprochen, dass das alles irgendwie keinen Sinn macht gerade, und wir wissen jetzt nicht so richtig, welche Version wir glauben sollen und so. Also da reden die meisten, also es ist nicht so richtig klar sozusagen, auf welcher Seite die Justiz sozusagen, also auf welcher Seite sie stehen, bis zum Urteil, wenn dann verkündet wird, dass sie sagen, ja, es wird jetzt eine Strafe ausgestellt, die werden bestraft, also mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe, Freiheitsstrafe nicht, aber dass sie bestraft werden, weil man sich nicht einmischen soll. Das hat im Allgemeinen etwas, ich sehe das ein bisschen im Zusammenhang mit den G20-Prozessen auch, dass man mehr Respekt haben soll vor Polizisten und gerade auf St. Pauli, dass man sich nicht einmischen soll in Polizeikontrollen. Also ich sehe da so eine Struktur sozusagen. Und ich wollte noch dich jetzt noch bitten, vielleicht noch kurz was zu den Befugnissen zu sagen, die Polizisten haben auf St. Pauli, weil da fällt immer dieses Stichwort gefährliche Orte. Das wurde heute noch nicht erwähnt.
Ja, ich bin tatsächlich nicht so ein Fachmann, was den gefährlichen Ort angeht, außer dass ich da wohne. Er ist mal irgendwann erklärt worden, aber ich habe es nicht verstanden. Nein. Ich würde noch mal ganz kurz auf deinen Hinweis vorhin. Also das, was die Bullen an die Polizei an Kopfwatch wahnsinnig genervt hat, war eine Ausgangssituation, in der diese Inszenierung zusammengebrochen ist. Als Leute Schilder hochgehalten haben mit Tatütata drauf und Platz da, jetzt komme ich, oder neben den Beamten hergegangen sind und la lü la la, la lü la la gesagt haben. Da bricht dann diese Inszenierung zusammen, ohne dass man sozusagen jetzt in diese Auseinandersetzung, also körperliche Auseinandersetzung reingehen kann, funktioniert dann Polizei als Ordnungsmacht nicht. Also das auch, ne? Man sollte Respekt vor der Polizei haben. Das sind halt auch so Sachen, die man sich überlegen kann, wenn man so einer Kontrolle beiwohnt. Ich sage explizit nichts zum gefährlichen Ort, weil ich da keine Ahnung habe. Ich will jetzt hier kein Halbwissen irgendwie vermitteln. So, ne? Da sollte man sich vielleicht nochmal an den EA wenden. Oder ich kann mir vorstellen, dass die Leute von Copwatch da mehr wissen, weil sie damit einfach konfrontiert worden sind. Da verändert sich aber auch ständig was. Und dieser gefährliche Ort ist in der Definition ja auch immer mal verschoben worden. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen an der Stelle.
Vielen Dank für deinen Vortrag. Ich habe einen Kommentar zu der Abendblatt-Redaktion, die du uns auf dem Bild gezeigt hast. Und zwar bin ich der Meinung, ohne mich nähergehend mit dem Beruf des Journalisten auseinandergesetzt zu haben, dass wir in Teufels Küche kommen, wenn wir sagen, dass ein Journalist über nichts berichten dürfte oder könnte, wenn er es nicht selber erlebt hat. Da es mir einfach erscheint, dass in diesem Fall, ich kann es total verstehen, wenn das erschütternd ist, das fühle ich genauso, nur glaube ich, dass da einfach eine sehr einseitige Informationserschaffung scheinbar vonstatten gegangen ist. Dass das aber meiner Meinung nach nicht daran liegt, dass diese jeweiligen Journalisten es nicht selber erlebt haben, dieser Taskforce unterlegen zu sein.
Ja, also davon gehe ich aus, also dass die Personen, ich habe es in der besten Auflösung, die sind tatsächlich alle weiß. Okay, genau. Das persönliche Erleben dessen, was das heißt, davon gehe ich nicht aus. Und also jetzt einfach als Resonanzraum, wenn ich mir die Berichterstattung des Abendblattes anschaue und mir anschaue, wie sie positioniert ist, dann bräuchte es eine Erklärung, wenn sie anders berichten würde, als sie es tut. Natürlich können weiße Personen über rassistische Polizeikontrollen berichten. Der Wissensbestand, auf den ich aber rekurriert hatte mit dem, also aus diesen Kontrollen, den haben die nicht aus eigener Erfahrung und wahrscheinlich auch nicht aus ihrem Umfeld. Genau. Aber, also das ist jetzt andersrum. Ich würde nicht, wenn ich nicht wüsste, wie das Abendblatt berichtet, könnte ich nicht einfach behaupten, das hat was damit zu tun, dass sie alle weiß sind. Aber wenn ich weiß, wie sie berichtet und mir dann anschaue, dass sie alle weiß sind, kann ich mir gut erschließen, dass es offensichtlich eben nicht diesen Wissensbestand in der Redaktion gibt. Der Weg ist sehr weit und er ist sehr nah an der Lebensrealität des Polizeipräsidenten und an Andy Grotes Lebensrealität. Es bedeutet sozusagen, über so eine Klippe rüberzukommen, die... Schlechter Journalismus ist also so ein Medium wie die wie das Abendblatt kommuniziert mit einer mit einem Publikum, das mit dem Abendblatt kommunizieren möchte. Und ich glaube, im Sinne der Leserinnen des Abendblattes ist das kein schlechter Journalismus, sondern das reproduziert ja ein Wissen, auf das man sich gemeinsam verständigt hat in der Reproduktion dieses Wissens. Also die Leute wollen es lesen. Und ich muss aber eins dazu sagen, also es verändern sich auch leicht Sachen. Während der Schill-Zeiten hat das Abendblatt anders reagiert, aber auch die formale Politik. Da gab es diese Dealer-Hetze. Das Abendblatt hat massiv darüber berichtet, heute stehen die Dealer da. Dann hat die Polizei Einsätze gemacht, das ist wiederum auch von den Medien verfolgt worden. Dann gab es Leserbriefe und die Politik, die darauf reagiert hat. Diese Resonanz, die findet momentan nicht statt, wird auch von der Politik nicht eingefordert. Da hat sich tatsächlich ein bisschen was verändert. Also als neulich diese rechte Bürgerwehr da aufgestellt worden ist, die ist ja nicht kollabiert, glaube ich, weil es diese Pitbull-bewährten Personen nicht gab, sondern weil die Resonanz mit der CDU nicht funktioniert hat. Also ich nehme ungern die CDU in Schutz, aber die CDU ist nicht drauf angesprungen, was dieser Anwalt wollte, sondern hat einfach gesagt, nee, finden wir aber nicht. Und man sollte doch sehr aufpassen, wenn man Leute festnimmt, dass man nicht Freiheitsberaubung begeht. Auf die Idee wäre unter Schill niemand gekommen. Da hätten dann alle gesagt, nee, ist richtig so. Ne? Also da verändert sich was, auch in der medialen Berichterstattung, aber es ist sehr weit entfernt davon, sich der eigenen Positioniertheit in der ganzen Geschichte bewusst zu sein. Ne? Also sie sind sich dessen nicht bewusst, das kommt zumindest nicht in der Berichterstattung rüber, dass sie als Redaktion komplett weiß sind. Also sie machen das nicht so, dass sie hergehen und beispielsweise zum Thema guter, schlechter Journalismus mal im Lampedusa-Zelt nachzufragen, entschuldigen Sie, wie sehen Sie die Situation? Stattdessen wird der Polizeipräsident und alle möglichen anderen gefragt. Die Lampedusen haben da die Demonstration gemacht. Man könnte sie auch fragen. Oh, ja, okay. Von hier kann man schlecht sehen, dass der Raum fast leer ist. Die 2 Stunden auch schon rum. Vielen Dank, dass ihr so geduldig das ertragen habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch weiter auf der Suche seid nach dem Rassismus unter Kontrolle, außer Kontrolle. Und vielleicht gibt es ja andere Orte, wo ihr eure Fundstücke dann präsentieren könnt. Ich bin gespannt.